Wir haben gestern darauf hingewiesen, dass wir einen Überblick gewinnen dürfen über das letzte Buch in unserer Bibel, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Und wir durften gestern schon einige grundsätzliche Zusammenhänge, Orientierungen zur Kenntnis nehmen in Bezug auf dieses, wie Bruder Heller zu sagen pflegte, nicht letzte Buch in der Bibel. Er bezeichnete es, das Buch der Offenbarung Jesu Christi ist nur das hinterste Buch in der Bibel. In der Meinung oder in der Aussage, Meinung, die letzten Fragen, die ein Menschenherz bewegen, die dem Herzen Gottes entsprechen, finden wir nicht im Buch der Offenbarung Jesu Christi, sondern in den Zeugnissen, die der Geist Gottes, der verherrlichte Herr Jesus Christus, Christus Jesus, dem letzten seiner Brüder, dem geringsten der Apostel, dem Apostel Paulus, persönlich anvertraut hat. Dort finden wir die letzten Antworten aus dem Herzen Gottes auf die letzten, tiefsten, brennendsten Fragen eines Menschenherzens. Als feiner Auftakt zu diesem Zweck, einen Überblick über dieses hinterste Buch in der Bibel zu bekommen, in der richtigen Schau, nämlich der Einordnung nach den Gedanken Gottes, einen richtigen, passenden, feinen Auftakt dazu, finden wir nun in 1. Timotheus 1, Vers 11. Also eine Bibelstelle, die jeder Sonntagsschüler behalten kann, nur ich nicht. Kann keine Bibelstelle behalten nach Kapitel und Vers, da fehlt mir das Gedächtnis. Ich weiß nur, ob eine Bibelstelle in meiner Bibel auf der linken oder der rechten Seite steht, in der linken oder rechten Kolonne, oben oder unten. Und so finde ich es dann auch ziemlich rasch. Und nun Paulus, 1. Timotheus 1, Vers 11. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut ist, Paulus. Ist das eine persönliche Aussage? In Bezug auf die von Gott den Menschen geschenkten überragenden Offenbarungen. Alles andere im Worte Gottes, überragenden Offenbarungen in Bezug auf nichts Geringeres als die herrliche Gottesliebe. Wer durfte denn das hohe Lied in 1. Korinther 13 niederschreiben? Paulus. Das war ihm anvertraut. Im Kapitel vorher hat er Gnadengaben, Geistesgaben bezeugt, unterscheidet auch zwischen größeren Gnaden und Geistesgaben, nach denen man sich ausstrecken darf, fährt aber im letzten Vers des 12. Kapitels weiter und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Also Geistesgaben, Gnadengaben bilden noch nicht den Weg, der alles überragt, was Gott uns geschenkt hat, sondern erst das, was jetzt kommt. 1. Korinther 13. Und da pflege ich, nur zwei Punkte herauszugreifen, damit wir merken, ja, das sind ja Dinge, die können wir kaum glauben, wir Gläubigen. Und ich bin überzeugt, aus meiner eigenen Erfahrung, da gilt es, eine Glaubensstellung, einen Glaubensgehorsam einzunehmen, um nur das eine Wort ohne Abstrich als bare Münze zu nehmen, zu fassen, dafür zu danken. Die Liebe Gottes rechnet Böses nicht zu. Da kommt der Fromme und sagt, ja, wo kämen wir da hin, ne, wenn Böses nicht zugerechnet würde. Ja. Das überlässt unser Gott allen seinen Geschöpfen Böses zuzurechnen. Rechnen heilige Engel Böses zu? Rechnet das Gesetz Böses zu? Rechnen Menschen einander Böses zu? Jawohl. Und finden das vollständig in Ordnung. Steht irgendwo geschrieben, meine Gedanken sind nicht eure frommen Gedanken. Steht da irgendwo geschrieben. Nur das Fromm steht nicht da, aber es ist ans Volk Gottes gerichtet, das Wort. Und meine Wege sind nicht eure Wege. So. Erstes Wort, die Gott in seiner einmaligen, herrlichen Liebe kann Böses nicht zurechnen, weil er in seiner Liebe auf Golgatha mit allem Bösem definitiv endgültig abgerechnet hat. Wurde unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt? Ist er mit Christus am Kreuz gestorben? Hat Gott ihn begraben, mit Christus begraben, unseren alten Menschen? Und wir praktizieren, wir Gläubigen, als ob da gar nichts gegangen wäre. Das eben ausgesprochene Wort bildet die göttliche Realität der Tatsachen, wie sie vor Gott dastehen. Und es steht uns gut an, wir wollen ja in sein Bild verwandelt werden und nach seinem Herzen erfunden werden, dass wir uns hier jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich erhebt gegen solche herrliche Gottesoffenbarung, gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Unser Gott in seiner Liebe rechnet Böses nicht zu. Da brauchen wir aber noch einen zweiten Zeugen, um so etwas bestätigt zu finden. Der ist noch überragender, wenn möglich. Eben erklärt Paulus im 2. Korintherbrief, dürfte das stehen, Gott war in Christo und versöhnte das All, das Weltall mit sich selber und hat uns den Dienst der Versöhnung übergeben, dass wir die Menschen nun bitten sollen, lasst euch versöhnen mit Gott, denn von Gott aus ist alles fertig bereitgestellt. So. Und wie fährt er weiter? Lasst euch versöhnen mit Gott, nachdem er auch uns versöhnt hat, das ganze Weltall versöhnt hat, ihnen den Kosmos, das Weltall versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Rechnet Gott also etwa nur den Menschen ihre Übertretungen nicht zu? Nein, allen Wesen im ganzen Weltall rechnet unser Gott ihre Übertretungen nicht zu. Weil er schon vor Grundlegung der Welt das Opferlamm bereitgestellt hat, dass die ganze Sünde und die gesamte Übertretermasse auf Golgatha weggetan hat. Existiert für Gott nicht mehr. Er gedenkt all der Dinge gar nicht mehr. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Beim Lesen dieses hintersten Buches in der Bibel tauchen 100 Fragen auf. Wie kann unser Gott, der die Liebe und Vater der Barmherzigkeit genannt wird, glückselig sein, wenn alle diese unbarmherzigen Gerichte über seine Geschöpfe hinwegfegen? Wie kann der glückselig sein? Darf die Frage gestellt werden? Das Evangelium der Glück, der Herrlichkeit, nicht nur des glückseligen Gottes, sondern der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir, Paulus, anvertraut worden ist. Keinem anderen, niemand anders. Ich gebe 3 Antworten kurz. Erstens, weil er vor Grundlegung der Welt alles in Weisheit erforscht, gekannt, geplant und die Kosten überschlagen hat, ob er trotz allem vermag, das herrliche, vollkommene Ziel für alle zu erreichen, das er in seiner Liebe geplant hat und das seiner Liebe restlos entspricht. War sich Gott, bevor er den ersten Spatenstich zu seiner Schöpfung durch seinen Sohn Jesus Christus ausgeführt hat, war ihm das herrliche Ende sicher. Zweitens, wiederhole das, weil er schon vor Grundlegung der Welt das Opferlamm bereitgestellt hat, durch welches er nicht nur alle Schaden wieder gut machen, sondern Fluch in Segen, Finsternis in Licht, Tod in Leben, Sünde in Gerechtigkeit und Hass in Liebe verwandeln kann. Drittens, weil er deshalb in absoluter Zielsicherheit ruhen kann in seiner Liebe zur Welt, für deren Vollendung in Herrlichkeit aufs Trefflichste und Zuverlässigste er selber gesorgt hat. Was ich jetzt aussprechen durfte, werden wir jetzt im Verlauf dieser Abendstunde hören und sehen und, wenn wir wollen, aufnehmen. Offenbarung 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, seinem Sohne, um seinen Knechten zu zeigen, was bald, nicht bald, sondern rasch, wenn es beginnt, geschehen muss. Und durch seinen Engel hat er, Jesus Christus, es seinem Knechte, Johannes, kundgetan, mitgeteilt, gezeigt. Frage, Herr Jesus, warum kannst du nicht mehr persönlich mit deinem geliebten, jetzt greisen, gereiften Johannes reden? Warum muss hier ein Zwischensprecher eingeschalten werden? Ein Engel, nicht irgendein Engel, sondern was für ein Engel? Wie wird er genannt? Und durch seinen Engel, das heißt, der hochgewürdigte, majestätische Engelfürst, den der Vater seinem Sohne als ständigen Begleiter, Adjutanten zur Verfügung, zur Seite gestellt hat. Jesus Christus ist immer der Herr. Stimmt es? Herr Jesus Christus. Und der Engel des Herrn ist nicht der Herr Jesus, sondern das ist immer der Engel, den der Vater seinem Sohne als Adjutant zur Verfügung gestellt hat. Ein Engel des Herrn erscheint, Lukas 1, dem räuchernden Priester, gibt ihm die Verheißung, er werde in seinem Alter noch einen Sohn bekommen, den Johannes den Täufer, Engel des Herrn. Zum Glück, nach vollbrachter Botschaft, stellt sich dieser Engel des Herrn noch vor, nämlich, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ist das der Herr Jesus, der Engel des Herrn? Ist dieser Engel, den der Herr Jesus, über dem der Herr Jesus die Botschaft des Vaters übergibt, ist der Engel der Herr Jesus? Nein, das ist der Engel Jesu Christi, das ist der Engel des Herrn. So dürfen wir, liebe Geschwister, durch die ganze Schrift lesen. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Zu keinem einzigen. Überall, wo Engel erscheinen, ist der Sohn nicht dabei. Er ist schon dabei, aber nicht identifiziert mit dem Engel. So. Antwort darf ich gleich vorwegnehmen. Deshalb hat Gott durch seinen Sohn diese Gerichtsankündigungen, Darstellungen nicht selber dem Johannes übergeben, sondern einem Engel als Übermittler ihn beauftragt, seinerseits die Dinge dem Johannes zu übergeben. Weil es sich um Geschehnisse handelt, die nicht nach dem Herzen Gottes sind. Wir haben gestern Abend, es lohnt sich, das kurz zu wiederholen, das prächtige Vorbild im Leben Josefs beachtet, zum Verständnis dessen, was ich bezeugen durfte, musste. Solange Josef harte Worte mit seinen Brüdern zu reden hatte, weil die sich als redliche Leute vorgestellt haben, hat er einen ägyptischen Dolmetscher zwischen sich und die Brüder eingesetzt. Die Ägypter verachteten die Kleinviehhirten Kanaans. Also da wusste Josef, was ich dem sage, der sagt das in einem Tonfall, der den Brüdern gerade noch tiefer eingeht. Im Augenblick, wo es so weit war, dass Josef seinem Herzen Luft machen konnte, er wäre am liebsten am Anfang gleich allen um den Hals gefallen. Sofort, erster Befehl, Ägypter raus. Jetzt, wo sein Herz spricht, da spricht er nicht mehr durch einen Dolmetscher und durch einen Mittler und durch einen Ägypter und Jesus Christus nicht mehr durch einen Engel. Hat Paulus seine Sonderbotschaft der Herrlichkeit, des Evangeliums, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes durch einen Engel empfangen? Oder hat er es direkt vom Herrn empfangen? Und zwar nicht von Jesus in Niedrigkeit, sondern vom erhöhten Herrn der Herrlichkeit. Erster Punkt. Diese Gerichte sind Genehmigungen Gottes auf Anträge von heiligen Engeln hin. genauso wie das Gesetz vom Sinai Genehmigungen Gottes sind, entsprechend Anträgen heiliger Engel, denn das Gesetz durch Engel angeordnet, lesen wir an zwei Stellen im Neuen Testament. Dinge hat Gott genehmigt, in das Gesetz aufnehmen lassen, die er nur für gut gefunden hat, um der Engel willen, die Dinge einmal zu genehmigen, für gut gefunden hat, für kurze Zeit das zur Darstellung zu bringen, zur Durchführung zu genehmigen, aber wohlgefallen hat Gott keines daran. Und eine vollkommene Angelegenheit ist das vor Gott nicht. Gibt so etwas in unserem Leben auch gelegentlich? Als Vater und Großvater und Urgroßvater fand ich es gelegentlich gut, einen meiner Burschen übers Knie zu nehmen. Dann wisst ihr, was das heißt. Und der Bursche auch. Ne? Habe ich für gut gefunden. Aber habe ich als wohlgefällige Angelegenheit taxiert oder als vollkommene Sache? Auch nicht. Ist das Gesetz eine Zuchtrute? Jawohl, auf Christus hin. Also, erster Punkt, Geschehnisse, die nicht nach dem Herzen Gottes sind. Auftakt. Er hat es genehmigt, für gut gefunden, dass die Dinge durchgeführt werden. Anträge heiliger Engel. Genau unbarmherzige Gerichtsverfügungen, die genau durchgeführt werden nach den Satzungen des Gesetzes, das sie angeordnet haben. Unbarmherzig. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Entweder so oder so oder so. Aus. Der Fluch lastet ohne Ende auf dem betreffenden Gesetz. Jetzt kommt Vers 3. Glückselig, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also, jetzt sollen wir dann noch glückselig sein, wenn wir alle diese furchtbaren Dinge lesen oder nur hören. Ja, das ist doch ein Kunststück, nicht? Das ist ein Kunststück sogar für uns. Bitte, liebe Mutter, liebe Großmutter, lieber Vater, lieber Großvater, lieber Urgroßvater, vielleicht kommen unsere Enkel, unsere Kinder, Enkel, gerade noch in diese Dinge hinein. Ich bin überzeugt, nicht nur vielleicht, soweit sie nicht auch schon in Christus sind. Ist es dann vielleicht gut, nicht nur Kenntnis zu haben, sondern hineingebettet zu sein in die Gedanken des Herzens unseres Gottes und Vaters. In die Gedanken des Herzens Jesu Christi, des Heiligen Geistes. Um aus dieser Geborgenheit heraus selber auch in die Ruhe Gottes selbst versetzt, all den kommenden und durchgeführten Dingen, Geschehnissen zuschauen zu können, ohne innerlich erschüttert zu werden, in der Hinsicht, wo ist da der Gott der Liebe und desgleichen mehr, sondern völlig getröstet zu sein, ja, bei all dem. Gott selber, Jesus Christus, sind im Heiligen Geiste, na, reicht noch nicht an das heran, um was es geht, völlig getröstet. In Bezug auf alle seine Geschöpfe, alle die Menschen, die in diese unbarmherzigen Gerichte hineingeführt werden, ist unser Gott völlig getröstet. Wir werden sehen. Da sollen wir glückselig sein und das möchten wir jetzt lernen. Schlagen wir vielleicht schnell auf Jesaja 30, Vers 18. Jesaja 30, Vers 18. Und darum wird Jehova verziehen, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichts, glückselig alle, die auf ihn harren. Bis er sich euer erbarmt, trotz was? Trotzdem er diese unbarmherzigen Gerichte genehmigt hat zur Durchführung. Rühmt sich eines Tages das Gericht über die Barmherzigkeit oder die Barmherzigkeit über das Gericht? Antwort kennen wir. Weiter. Das wunderbare Wort in Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, also Mensch und Tier. Auch die ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ist das ein Grund zur Glückseligkeit? Gleich am Anfang noch dieses Buches. Zu unserer Tröstung. Ja. Wer wird wehklagen? Genau die ihn damals durchstochen haben. Eine Handlung schon der Barmherzigkeit Gottes. Wie Jesus denen ins Angesicht gesagt hat, die im Begriff waren, ihn ans Kreuz zu schlagen, kreuzigen zu lassen. Euer Haus wird euch öde gelassen werden, bis ihr, die ihr mich jetzt ans Kreuz befördert, bis ihr sprechet, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Werden die dieselben das einmal sprechen, die ihn durchstochen haben, nicht? Ja, werden um ihn wehklagen. Vers 18. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich öffne und niemand schließt. Ich schließe und niemand öffnet. Bis anhin hatte Satan die Schlüssel des Todes und des Hades. Und jetzt sind sie in der Hand des Lammes. Grund zur Glückseligkeit. Kapitel 4, Vers 3, bevor wir zu Kapitel 4 schreiten, nochmal die Repetition. Wir können jetzt, das kann ich selber machen. Bitte das Licht auslöschen. Hier sind geografisch die 7 Gemeinden. Zweites und drittes Kapitel. Eine Gruppe von 7 Städten, 7 Gemeinden Jesu Christi, die damals ganz im Westen vom heutigen Kleinasien, der heutigen Türkei, lagen und als Trümmer jetzt noch liegen. Aber dieses Gebiet war die römische Provinz Asia. Schreibe den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Die Insel Patmos, das ist genau geografisch aufgezeichnet. Die Insel Patmos liegt genau in der Winkelhalbierenden gegenüber, hier Meer, die Insel. Wenn Johannes nach Nordosten blickte, hatte er die 7 Gemeinden vor sich. Den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Paulus wieder hat eine Bemerkung an Timotheus, 2. Brief, 1. Kapitel. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir, das heißt von dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist, abgewandt haben, haben sich wieder nach Jerusalem gewandt, die Eiferer für das Gesetz gewesen sind. Wer sich wieder trotz Glauben an Jesus Christus wieder unter Gesetz stellt, stellt sich bewusst oder unbewusst unter Gerichtskontrolle der heiligen Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Deshalb wird der jeweilige Engel der Versammlung angeredet und nicht der irdische Vorsteher. Also, erstes Wort an Ephesus: Ich kenne deine Werke. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Dann werde ich deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Letzte Gemeinde: Ich kenne deine Werke, und wenn du nicht Buße tust, was wird passiert, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ist das ein Wort der Gnade? Auch nicht. Das sind Konsequenzen, göttliche Ordnungen in Bezug auf die es höchste Zeit ist, dass wir diese Orientierung bekommen. Weshalb? Damit wir an allem, was jetzt auf unserem Erdenrund und im Weltall mehr und mehr geschieht, überraschend, plötzlich, nicht irre werden. Ja, gibt's doch überhaupt noch so einen Gott, einen Vater der Barmherzigkeit und Gott aller Gnade und so weiter, wo man bei allem, da was man sieht und erlebt auf dieser Erde, was rasch jetzt dann kommt, irre werden müsste, wenn man nicht in der Zentrale Gottes, seinem Herzen selbst, mit Christo verborgen wäre. Unser Leben ist mit Christo verborgen und geborgen in Gott. Und von dieser Ruhe aus können wir alles in Gottes Ruhe. Er schweigt, er ruht in seiner Liebe, weil er alles wohl geordnet hat. 7 Gemeinden, dann kommen 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalen erscheinen. Wir fahren hier weiter. In Kapitel 4 erscheint der Thron Gottes. Rings um den Thron Gottes ein Regenbogen, wie ein Smaragd. Was bedeutet Regenbogen? Der Regenbogen ist das Zeichen des Bundes, den Gott mit der Person des Noah nach der Flut. Das ist das Zeichen des Bundes, sagt Gott zu Noah, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist was? Feindschaft wider Gott. Macht Gott einen Bund mit all seinen Feinden? Ja, gibt es so etwas? Hat Gott jemand gefragt, ob er ihn erschaffen dürfe? Nein. Hat er dann jemand gefragt, darf ich dich, nachdem ich dich erschaffen habe, der Vergänglichkeit unterwerfen? Hat auch niemand gefragt. Darf er dann, ohne jemand zu fragen, mit allen einen Friedensbund machen? Das darf er nicht nur, sondern das hat er gemacht. Mit Noah. Noah heißt Ruhe. Ein Regenbogen, wenn ich den sehe, ist um seinen Thron ringsum. Unsere Regenbögen sind nur eine halbe Sache, ein Halbkreis. Ringsum lässt sich Gott immer ständig erinnern an diesen Bund des Friedens, den er mit allen seinen Geschöpfen gemacht hat. Regenbogen. Kapitel 5. Erscheint Jesus Christus als Lamm, sogar Lämmlein, und zwar anzuschauen, gerade wie geschlachtet. So. Wenn er eben vorher bezeugt hat, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin der, der da ist, der da war und der da kommt. Er wurde doch nur ein für allemal als Lamm Gottes geschlachtet. Wir blicken zurück. Vor Grundlegung der Welt war doch auch schon etwas da. Schon vor Grundlegung der Welt ließ er sich nach dem Wohlgefallen des Vaters als Lamm Gottes bereitstellen und wurde geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Das heißt, als Jesus Christus begann, die Schöpfung zu schaffen, wusste er, die ganze Schöpfung, die ich lieben schaffe, die ist eines Tages in irgendeiner Weise mir Gram, ja, lehnt mich ab. Der Sterbensweg Jesu begann mit Grundlegung der Schöpfung. Als Lamm, auserwählt vor Grund, bereitgestellt vor Grundlegung der Welt. Als Lamm, buchstäblich geschlachtet vor 2000 Jahren. Und jetzt in der Herrlichkeit ist er immer noch ein Lamm, wie geschlachtet. Stimmt's auch hier? Er ist immer derselbe vor Grundlegung der Welt, auf Golgatha in seinem Erdenleben und jetzt noch in der Herrlichkeit. Das ist auch ein Trost für alle. Hoffnung für alle. Dann erscheinen in Kapitel 7, Vers 4 144.000 Vers, die versiegelt werden, und zwar genau umschrieben, je 12.000 Menschen aus den 12 Stämmen Israels. Ich darf bezeugen, ich bin mit anderen Brüdern überzeugt, dass diese 144.000 aus den 12 Stämmen Israel heute schon leben, und zwar nicht erst noch geboren werden. Ein Angeld, das sind Erstlinge, in Israel wird alles gezählt. Die Zeit wird gezählt, die Menschen werden gezählt, alles mit Gewicht und Maß. Und Gewicht, Maß und jede Art von Zahlensystemen hat Gott auf Israel gelegt. 12 Stämme, 12 Apostel, 12 Patriarchen und so weiter, 70, 144.000 und so weiter. Und diese bilden Erstlinge aus ganz Israel. Und jetzt darf Paulus was feststellen? Wenn der Erstling heilig ist, dann ist was auch heilig. Die ganze Masse, aus der die Erstlinge herausgewählt worden sind. Und die ganze Masse heißt ganz Israel. Ganz Israel. Sie sind aus ganz Israel Erstlinge. Das ist für Gott schon die Garantie, dass ganz Israel gerettet wird. Wieder Grund zur Glückseligkeit. Dann haben wir in Kapitel 7, Vers 9, nicht nur 144.000, sondern eine Volksmenge, die schon in die volle Errettung hinüberversetzt worden ist. Eine Volksmenge, die unzählbar ist für Menschen und Engel. Zum Glück stellt ein Engel dem anderen die Frage, ja, woher kommen diese, was ist da los? Was ist da? Unmöglich. Antwort, woher kommen die? Das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Wer kommt denn in die große Drangsal? Weder die 144.000, noch der männliche Sohn, noch das Weib mit der Sonne bekleidet. Alle Heilskörperschaften, die vor der großen Drangsal in Christus sind, werden entweder entrückt oder sonst in Sicherheit gebracht. In die große Drangsal kommt die ganze Masse der Gesetzlosen, der dem Antichrist Huldigenden und wenige von denen, von den sieben Gemeinden, die nicht Buß getan haben. So. Und aus dieser großen Drangsal kommt für Gott ein Ernteertrag heraus, den wir uns auch gar nicht erklären können. Eine unzählbare Schar. Wie viele große Drangsale gibt es? Nur eine. Es ist die Zeit, die alt- und neutestamentlich bezeugt wird, vor dieser kurzen Zeit war es nie so schlimm. Und nachher wird es nie mehr so schlimm sein. Gott hat die schwersten, unbarmherzigsten Gerichtsvollzüge konzentriert auf, wir wissen, einmal 3,5 Jahre. Und zwar sind diese 3,5 Jahre der zweite Teil der letzten 7 der 70. Jahrwoche, sind die schon abgekürzte Zeit. Gott hat die Anträge dieser unbarmherzigen Gerichte genehmigt, ohne Abstrich wird es durchgeführt, hat sich aber erlaubt, die Zeitspanne, normalerweise würden diese die abgekürzte Zeit ohne Abkürzung 2000 Jahre dauern. Dann sagt Jesus, wenn diese Tage der Rache nicht abgekürzt würden, würde kein Fleisch übrig bleiben. Würde nichts mehr übrig bleiben in der ganzen Schöpfung. Kann Gott dazu sehen? Nein. Er hat die Dinge genehmigt und sich aber erlaubt, in seiner göttlichen Vollmacht und Macht, seiner Liebe und Barmherzigkeit, die Zeitspanne auf ein Minimum so abzukürzen, dass anstatt am Ende nichts mehr übrig bleibt, wie es geschehen würde, ohne Abkürzung, das Gegenteil der Fall ist, dass aus dieser großen Drangsal eine unzählbare Schar Geretteter herausgehen. Liebe Geschwister, ist das auch ein Grund zur Glückseligkeit? Oder sind wir zu fromm, um diese Aussage und diese herrliche Offenbarung Gottes anzunehmen? Wer jetzt einen Widerstand in seinem Herzen bemerkt, der möge damit sich beim Herrn Jesus melden, ob er vor ihm bestehen kann. Die 144.000, die unzählbare Schar, bevor nun die Gerichtsposaunen ertönen und die entsprechenden Gerichte durchgeführt werden, ordnet Gott im Himmel, wo diese heiligen Engel sind, eine vollkommene Stille an. Er ist nicht zu sprechen. Hat keinen Cherub, einen Engel, einen Flügel zu bewegen und einen Fuß. Warum? Gott will jetzt ungestört sich erinnern lassen und sich erinnern an jeden einzelnen Stoßseufzer einer Oma für einen missratenen Enkel. Er gedenkt jetzt aller Gebete aller Heiligen zu allen Zeiten. Denn jetzt, während der Zeit der großen Drangsal, hat er die maximalste Gelegenheit, seine Barmherzigkeit in einer Art und Weise unter Beweis zu stellen, wie er es während guten Zeiten gar nicht die Möglichkeit, die Gelegenheit hat. Eine Stille. Ruhe Gottes. Ein alttestamentlicher Prophet namens Habakuk. Gebet Habakuks, das heißt Gebet eines Ringkämpfers, Ringkämpfer im Gebet. Herr, ich habe deine Botschaft der Gerichte gehört. Ich bin erschrocken, ich fürchte mich. Und jetzt ringt er sich durch. Herr, inmitten der Jahre, gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr. Haben wir schon was so gehört? Nicht nur einmal. Und dann sollen wir noch glückselig sein. Ganz anders, liebe Geschwister. Kapitel. Und dann kommen die 7 Posaunengerichte. Erste Phase. Die finden statt in den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre. Die Zornschalen erst in den zweiten 3,5 Jahren. Das sind die 2 Tage der Rache und das ist die die Zeit des großen Zorns, der Tag der Rache. unseres Gottes. Und wenn wir von Rache Gottes hören, dann sind wir so negativ orientiert in Bezug auf Rache, dann denken wir, ja, wenn Rache heißt, wenn es mir zu toll geworden ist, dann haue ich alles um mich herum kurz und klein. Rache heißt im Griechischen, Recht heißt Dike. Gerechtigkeit heißt Dikaiosyne. Und Rache heißt Ekdikesis. Das heißt, Rache Gottes heißt einfach, Gott lässt das, genehmigt das zum Geschehen, was er seiner Gerechtigkeit schuldig ist, geschehen zu lassen. Nichts von Rachegefühlen eines Menschen. Kapitel 10, Vers 7. Beim Schall der siebten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Das Geheimnis Gottes besteht in der Gemeinde Jesu Christi, die sein Leib ist. Das ist das Geheimnis vor Engeln und Menschen, das Geheimnis Gottes. Wenn hier auf der Erde die Gerichte durchgeführt werden, die Posaunengerichte, und die siebte Posaune erschallt, dann ist oben das Geheimnis Gottes vollendet, das heißt praktisch, dann ist die Entrückung der Gemeinde schon geschehen und vollendet ist die Gemeinde Jesu Christi erst, wenn sie oben vor dem Richterstuhl Christi noch die letzte Vollendungsphase durchgemacht hat. Dann ist das Geheimnis Gottes vollendet. Das bedeutet, dass die Entrückung Jesu Christi, sollte es einen dritten Weltkrieg geben mit Atomschlägen, schon dann erfolgen könnte, spätestens aber vor den letzten sieben Jahren. Das Geheimnis Gottes vollendet. Wenn zum Beispiel dann hier in der Mitte der Woche der männliche Sohn entrückt wird und die beiden Zeugen, die Satan im Antichristen töten kann, entrückt werden, kommen die, der männliche Sohn, noch als letzten zu ergänzenden Zustupf zu den Gliedern am Leibe des Christus. In Kapitel 11, Vers 15 dürfen wir glückseligerweise lesen, jetzt kommt das Reich, der Kosmos, die Welt unseres Gottes und seines Christus. Ich habe mich immer gefragt, Herr, du hast doch das Weltall geschaffen, die Welt. Und immer ist Kosmos, Weltall, Himmel und Erde vor dir negativ. Hab nicht lieb den Kosmos, das Weltall. So, was ist das? Du hast doch geschaffen. Und jetzt siehe da, mit Einbruch oder mit Kommen des Herrn in großer Macht und Herrlichkeit, um das Friedensreich des tausendjährigen Reiches aufzurichten, ist nun das Weltall, der Kosmos unseres Gottes und seines Christus gekommen. Aha, jetzt war ich zufrieden. Wir gehen weiter. Dann erscheinen die beiden Zeugen, der männliche Sohn, das Weib mit der Sonne bekleidet. Die beiden Zeugen haben in den ersten 3,5 Jahren ihre Aufgabe in Israel, Mose und Elia, und die Arten der Gerichtsdurchführung durch die Posaunen sind Feuer, Hagel, Feuer und Blut, dass die Wasser zu Blut, in Blut verwandelt werden und Feuer vom Himmel fällt. Die Plagen der sieben Posaunen, Mose und Elia, sind also genau was? Die Gerichtsfunktionen, die Gott Mose und Elia zur Verfügung stellt, übergeben hat, weil ringsum die Nationen sind alle schon antichristlich gesinnt und weil Gott in Israel durch die beiden Zeugen einen heiligen Bund noch aufgerichtet hat, der dann im Auge des Antichristen und Satans, der weiß, in Kürze komme ich die Vollmacht über alles, können die beiden Zeugen die Nationen ringsum mit jeder Plage, wo so oft und wie sie nur wollen, schlagen, damit dieses Friedensreich Israels, der christusgläubigen Masse in Israel und Jerusalem, denn Jerusalem wird hier die heilige Stadt genannt und Gott hat mit ihnen einen heiligen Bund gemacht. Und der Antichrist macht ja hier dann einen Bund für die 7 Jahre, und zwar nicht nur mit Israel, sondern mit den vielen, nämlich Nationen, die alle Feinde dieses glückseligen Staates Israel sind, unter Führung der beiden Zeugen. Wir haben in Kapitel 14 einen Ausspruch: Ein starker Engel hat laut zu verkündigen, dass alle Bewohner der Erde es hören. Jede Nation, jede Sippe, jede Sprache sollen hören. Nämlich, betet keinen Gott an, außer dem Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Und dieser Ausspruch wird bezeichnet, das ist das Evangelium der Zeitalter, das äonische Evangelium. Also Gott ist auch mit einem Menschen ein Stück weit zufrieden, der ihn einfach als Schöpfer anerkennt und so gut oder so schlecht er kann, den ehrt. Begründung jetzt: Betet niemand anders an als nur den Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. So, wer weiß es jetzt, bevor die Stunde des Gerichtes der Versuchung läuft? Weiß es die ganze Menschheit. So treu ist Gott als Schöpfer seinen Geschöpfen gegenüber, die in der Hauptsache Feinde sind gegen ihn, dass er sie noch orientiert in letzter Minute. Jetzt ist es soweit, bitte. Es kann keiner sagen, ja, wenn ich noch einmal ein Gesicht oder von Gott gewarnt worden wäre, ja, bitte, so treu ist unser Gott. Dann wissen es alle, bevor die Gerichte laufen. Grund zur Glückseligkeit. Dass alle die Gerichte von Gott aus gesehen, gehandhabt, heiliges Feuer sind. Immer nur vom Feuer des Altars. Und die Altäre stellen nichts Geringeres dar, soweit Gott sie hat anordnen lassen, als die Liebe Gottes. Die Brüder, die mich kennen, wissen, was ich sage und können es bestätigen. Feuer vom Altar sind alles von Gott aus auch seiner Liebe entsprechende Verfügungen. Die Liebe, die die Gerichte trägt, die Liebe ist größer als die Gerichte. Und die Liebe heiligt die Gerichte. Ja, wo steht das geschrieben? Steht geschrieben in unserer Bibel. Ich komme ans Ende. Dass dann beim Erscheinen vom neuen Jerusalem eine Fröhlichkeit und ein Frohlocken Platz nimmt, vor der Hochzeit auf die Hochzeit des Lammes hin, ist klar, wenn das 1000-jährige Friedensreich in Erscheinung tritt, erst recht oder auch. Und die Aussage Gottes: Siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen. So. Schließen wir jetzt mit dem, womit dieses Buch schließt. Hier die Segensergebnisse, die Umschaltung Gottes, nachdem die letzte 7. Zornschale gefallen ist, erscheint der Herr in großer Macht und Herrlichkeit, vernichtet alle Bosheit, alle Kräfte der Finsternis, so, und richtet sein Friedensreich auf. Und jetzt betrachten wir aber die Dinge, die Gerichte, die vorher nie so schlimm waren und nachher nie mehr so schrecklich sein werden. Die Ereignisse der großen Drangsal, und schlagen jetzt endlich unsere Bibel auf, Kapitel Offenbarung, Kapitel 15, gucken da nur noch kurz hinein und abschließend dann noch ein entsprechendes alttestamentliches Zeugnis. Kapitel 15. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. Halten wir mal fest, wunderbar. Jetzt sind wir gespannt, was kommt denn da jetzt Wunderbares? Ich sag's gleich. Jetzt kommen die Engel, die die sieben Zornschalen tragen. Groß und wunderbar. Wir gucken näher hin. Welche die sieben Plagen hatten, die letzten? Denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Auch ein Wort zu beachten. In ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Und jetzt? Vers 5. Vers 4 dürfen wir nicht überlesen. Mitte. Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Welche Nation wird nicht kommen? Keine Nation wird nicht kommen. Grund zur Glückseligkeit? Ja. Jetzt aber bitte, liebe Geschwister, ja nicht sagen, ja, aber. Wäre hier vollständig deplatziert. Denn, Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen, also Zornschalen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Wir würden sagen, wer das sehen könnte, würde sagen, also eine solche herrliche, wunderbarste Prozession hat auch die katholische Kirche noch nie durchführen können. Groß und wunderbar. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes. Da sage ich jeweils, wenn ich die Schalen hätte auslesen können, dann hätte ich rostige Blechkübel genommen. Die wären für mich gerade recht genug gewesen, um den meinen Gegnern mal die entsprechende Lektion zu erteilen. Sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes. Was heißt das? Der Grimm Gottes fließt nicht über, fließt aber die Gnade Gottes über. Und jetzt das Schönste, Wunderbarste. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt. Kapitel 8 gelesen, das sind die Gebete der Heiligen. Wieder denkt Gott an alle Gebete, um sie zu erfüllen. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt. Von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Salomo gibt uns die Antwort. Du, Gott, hast deine Macht deiner Barmherzigkeit zur Verfügung gestellt. Und alle Machthaber im ganzen Weltall missbrauchen ihre Macht, um alle anderen niederzudrücken und sich als Ersten und Mächtigsten präsentieren zu können. Der Tempel wurde gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes, Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Was heißt das mit anderen Worten? Während die sieben Zornschalen fallen, auf die Geschöpfe Gottes, ist Gott für niemand zu sprechen. Niemand konnte in den Tempel eintreten. Gott will wieder jetzt gar nicht gestört sein, aller Gebete aller Heiligen zu gedenken aller Zeiten, um an den dem Gericht Verfallenen Barmherzigkeit erweisen zu können. Mitten im Zorn gedenke des Erbarmens. Das ist unser Gott. Und erst wenn die letzte Zornschale gefallen ist, ist Gott wieder zu sprechen. Beispiel, was passierte denn im Leben Josefs, als die Stunde gekommen war, da, wo er sich nicht mehr enthalten konnte, sich seinen Brüdern zu offenbaren? Da ging er hinein ins innerste Gemach, wie unser Herr und Gott, und weinte sich aus, wusch sich und kam heraus. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Fürchtet euch nicht. Letztes Wort für heute Abend, ergänzend, das wir hier beachten durften, in Jesaja 18. Jesaja 18. Wir haben von der Ruhe und dem Frieden Gottes zeugen dürfen, aus welcher er nie herausmanövriert werden kann. Trotz allem, ja, ich habe ja das zweite Wort in 1. Korinther 13 vergessen zu nennen. Wie heißt denn das? Die Liebe Gottes lässt sich nicht erbittern. Hätte Gott Grund genug, sich erbittern zu lassen, wenn er nur mal wieder auf die Menschheit sieht heute? Jawohl. In seine ganze Schöpfung. Ja. Aber seine Liebe ist nun solcher Natur, dass es ihr unmöglich ist, auch nur eine Wurzel von Bitterkeit in ihrem Herzen gegen irgendein Geschöpf zu kennen. Jesaja 18. Da ist die lange Drangsalszeit der Jahrhunderte, Jahrtausende Israels skizziert in den ersten Versen. Und jetzt lesen wir Vers 4, ein oder zwei Verse. Denn also hat Jehova zu mir, Jesaja, gesprochen. Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte. Wie heißt die Wohnstätte Gottes? Sein heiliger Tempel. Er befindet sich jetzt hier, genau dort, wo wir ihn gefunden haben. Im Tempel für niemand zu sprechen, währenddem die Zornschalen fallen. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk während der Ernteglut. Was heißt das? Jesus sagt, die Ernte aber, wo Weizen mit dem Unkraut gemäht wird und dann erst sortiert wird, Unkraut ins Feuer, Weizen in die Scheunen. Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Sieht es heute so aus, dass die Macht der Finsternis und der Bosheit und der Gottlosigkeit ihre letzte Ausreifezeit erreichen? Ja. Und die Gemeindeglieder Jesu Christi reifen auch aus. Bei der Ernteglut, die Gluthitze dieser Gerichte Gottes läuft auf der Erde. Und was hat Gott, während da unten diese Glutgerichte am Ende dieses Zeitalters durchgeführt werden, was hat Gott oben bei sich bereitgestellt? Was haben wir gehört? Da ist hier das Geheimnis Gottes schon vollendet als Taugewölk. Was bedeutet das? Der Tau des Himmels war das Transportmittel, auf dem das Manna vom Himmel auf das Lager Israel herabtransportiert wurde. Der Tau stieg auf und das Manna blieb liegen. Also Transportmittel des Wortes Gottes, Tau. Tau des Himmels bedeutet die zarteste, wunderbarste, sanfteste Art und Weise, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zu verkünden. Das ist Tau des Himmels. Und wer konnte das erleben? Mit dem wunderbaren Endertrag. Nebukadnezar, der König der Könige, wie Daniel ihn genannt hat, geehrt hat, kam ins Gericht 7 Zeiten. Wir wissen ja wie. Und dann lesen wir, und der Tau des Himmels benetzte ihn so lange, bis er erkannte, dass der Gott der Himmel herrscht. Und diesem Gott jetzt die Ehre gab. Und Gott ihn wieder einsetzte, nicht nur in seine frühere Herrlichkeit, sondern zu seiner früheren Herrlichkeit noch mehr Herrlichkeit hinzugefügt hat. So benutzt Gott unsere Vollendung da oben, wenn die Gerichte durchgeführt sind, dass dann das Gebet eines Habakuk in einer Weise erfüllt werden kann, weit über Bitten und Verstehen von uns allen Frommen hinaus. Halleluja. Amen.